Ist gar nicht aufgefallen, dass ich weg war, ne? Ich bin froh, dass wir aus der Quarantäne draußen sind. Und wir fangen heute mit einem neuen Buch an. Und zwar mit dem ersten Buch der Bibel, mit 1. Mose, laut Plan. Und ich darf mit euch die ersten zwei Kapitel durchgehen. Wir lesen, ich denke, es wäre schon gut, wenn ihr einiges da durchlesen. Wir müssen nicht die ganzen zwei Kapitel lesen, aber die Punkte, auf die ich da gerne eingehen möchte in der Botschaft, die könnten wir schon gern lesen. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. 1. Mose 1, Abvers 1. 1. Mose 1, Abvers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag. Und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammelte sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde. Aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde. Und von jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, der Samen trägt nach seiner Art. Und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen. Und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt. Nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Gott sprach, lass uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag, heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott der Herr hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde, und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Erdoberfläche. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ja, bis hierher. 1. Mose 1, 1 und 2. Die Kapitel, für mich persönlich, als ich mich darauf vorbereitet habe, musste ich an den Vers in Jesaja denken. Ich lese ihn mal vor, gleich zu Anfang, Jesaja 40, 28. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Das könnte man doch über diese zwei Kapitel schreiben, oder? Jesaja 40. Der ewige, der Gott, Gott der ewige, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde, er wird nicht matt. Sein Verstand ist unermesslich. Schaut mal, als ich mich auf die Predigt hier vorbereitet habe, fand ich eigentlich, ist es schön, dass ich gerade die ersten zwei Kapitel nehmen darf. Ich liebe die ersten zwei Kapitel in 1. Mose. Natürlich auch die ganzen anderen Kapitel und auch die Schrift, aber ganz besonders bei den ersten Kapiteln scheint es mir so, wir kennen diese Kapitel doch schon in- und auswendig, oder? Wir hören sie in der Kinderstunde. Wir brauchen nicht mal die Bibel zu lesen. Wir brauchen irgendeine Doku anzusehen, eine religiöse. Wir müssen einfach nur ein bisschen so in Lexika schauen. Du brauchst nicht mal 1. Mose zu lesen. Man weiß ja, in der Bibel steht halt, Gott hat Himmel und Erde geschaffen in 6 Tagen. Am 7. Tag ruht er und da hat er auch die Tiere und den Menschen geschaffen. So sieht es dann aus. Und jetzt sagt mal ganz ehrlich, als wir gerade die Verse gelesen haben, das ist hier einfach reine Sachinformation, oder? Wenn wir es einfach so lesen, Gott sprach und es wurde und Abend und Morgen und darauf weiterhin der nächste Tag. Gerade wenn wir diese Kapitel lesen oder diese Verse, ist mir persönlich, das geht mir so, jedes Mal, wenn ich diese Verse lese und ich behaupte nicht, dass ich all die Tiefen da verstehe, aber allein die kleinen Dinge, die Gott mir da offenbart hat, die versetzen mich sowas von in Staunen, wo ich sage, von Anfang an, wenn wir die Bibel aufschlagen, von den ersten Sätzen, da sind Geheimnisse drin. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt je verstehen werde. Also es ist eigentlich wirklich, wie es heißt, unerschöpflich. Gott ist unermesslich. Einfach mal die Tatsache, was hat Gott am ersten Tag erschaffen? Was haben wir gelesen? Es war Licht, oder? War das die Sonne? Wann hat Gott denn Sonne, Mond und Sterne geschaffen? 4. Tag. Von welchem Licht ist hier die Rede? Und es steht ja sogar, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Zweiten genauso, dritten genauso und erst im 4. Tag Sonne, Mond und Sterne. Kann mir das jemand erklären? Es gibt natürlich Versuche, wo man dann sagt, ja gut, vielleicht ist es so eine Art Licht, ist ja Energie und von der Energie aus kann man vielleicht sagen, eine Art Gott hat da die Materie geschaffen und hat Licht geschaffen. Und natürlich, also man kann viele Deutungen da haben. Ich für meinen Teil, ich weiß es nicht. Ich kann euch nur sagen, Licht wurde da erschaffen. Aber erst am vierten Tag, die Sonne. Ist das nicht seltsam? Genauso wie wenn wir auch allgemein, wenn wir diese sechs Tage mal lesen, ist uns das klar geworden, dass da ein Muster ist. Das fällt uns so gar nicht auf. Schaut mal, es gibt ein Muster in drei Tage, also eine Zweiteilung. Als Mose das geschrieben hat durch den Geist Gottes, das hat einen guten Grund. Am ersten Tag kam Licht. Am vierten Tag aber Sonne, Mond und Sterne. Am zweiten Tag schuf Gott den Himmel und die Wasser. Am fünften Tag kamen die Fische und die Vögel. Am dritten Tag kam das Trockene mit Gewächs. Am sechsten Tag das Vieh und die Menschen. Merken wir was? Der erste Tag ist zusammenhängend mit dem dritten. Der zweite Tag ist zusammenhängend mit dem vierten. Der dritte Tag ist zusammenhängend mit dem sechsten. Mose hat doch nicht einfach so geschrieben. Und Gott hat doch nicht einfach so das, ich sage es mal so, erschaffen. Gott hätte einfach so machen können und alles wäre sofort da. Oder? Kann mir jemand erklären, warum Gott das so gemacht hat und warum Mose genau das so aufschrieb? Was ist denn da für ein Muster? Das ist genau die Frage von der Wissenschaft. Ich fand es so interessant, Albert Einstein ist ja jedem bekannt, denke ich, ne? Besonders mit seiner Relativitätstheorie, wo er gesagt hat, Raum und Zeit, die sind, man sagt so dieses Raum-Zeit-Kontinuum. Das ist ein ganz schwieriges Wort für mich, Kontinuum, sind zwei U's. Das hört man ja öfter so bei Star Trek oder bei diesen Science-Fiction-Serien, Raum-Zeit-Kontinuum. Und wo man sich fragt, ja, was heißt denn das? Naja, es heißt nichts anderes, dass Raum ohne Zeit nicht funktioniert und auch Zeit ohne Raum nicht funktioniert. Auch Materie, ohne sie würden wir halt nicht leben. Wir alle existieren nur durch Materie. Die Erde ist Materie. Und was sagt die Bibel ganz am Anfang? Erster Satz. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Oder? Einfach zur Betonung, da steht nicht, Gott schuf den Himmel. Also nicht das, was wir da sehen, sondern Gott schuf die Himmel. Die Himmel in der Bibel, wenn wir das durchgehen würden, die haben verschiedene Ebenen. Einmal ist wirklich der Lufthimmel gemeint, dann der ewige Himmel, das All, der Raum. Das sagt alles die Heilige Schrift. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. In der Wissenschaft weiß man heute, ganz besonders durch Albert Einstein, dass wir da eine Zusammenhängung haben. Raum, Zeit, Materie sind gegenseitig abhängig. Sie können nicht ohne. Sie können nicht ohne einander. Und da war immer die große Frage, was war denn zuerst da? Weil wenn wir Materie haben, aber wir haben Materie und Zeit, nur kein Raum, wo willst du die Erde hinpacken? Wenn wir die Materie haben, aber nur Raum, ist die Frage, wann packen wir die in den Raum rein? Es muss also innerhalb von einem Bruchteil alles da sein, wie die Wissenschaft es heute belegt. Sowohl Zeit als auch Raum und Materie. Und wir lesen das hier. Im Anfang, das ist die Zeit, schuf Gott den Himmel, das ist der Raum, und die Erde, Materie. Und Einstein hat gesagt, genau so macht es nur Sinn. Anders funktioniert das nicht. Alles ist in gegenseitiger Abhängigkeit. Genauso wie die Tage, die Vögel, die Fische, die Tiere können nicht ohne diese Erde existieren. Gleichzeitig ist da das Licht da, auch ohne Sonne, Mond und Sterne. Also wir merken, wir lesen diese Kapitel oder diese Verse und wie oft wir sie schon durchgelesen haben, schon in- und auswendig, da sind Dinge drin. Ich finde bis heute keine Erklärung. Okay? Es ist für mich wirklich, wie es in Jesaja heißt, sein Verstand ist unermesslich. Und ich schlage einfach von vorne die Bibel auf und muss einfach mich beugen, wo ich sagen kann, es ist für mich zu hoch. Des Weiteren, ich will euch mal lesen, Prediger 3, Vers 11, ich lese euch mal vor, was Salomo schreibt. Er, also Gott, er hat alles volltrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen, den Menschen, ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk Gottes, das Gott getan hat, nicht von Anfang an bis zu Ende ergründen kann. Das geht nicht. Ich finde es immer so interessant, ich bin ja sehr wissbegierig, ne? Und schaue auch immer nach sowas, was die Kosmologen sagen und die ganzen Wissenschaftler, ist ja nicht alles falsch, was die sagen, ne? Vieles ist ja korrekt. Und ich finde es immer so interessant, wisst ihr, man streitet sich über Erdschichten, man kloppt sich richtig, wann was geschah und welche Tiere dort und dort waren. Also die Dinge, die wir heute im Diesseits haben, die nicht lang vor unserer Zeit liegen. Man streitet sich wegen Sachen, die wir heute sehen und prüfen können, und man weiß nicht, wie das passiert und welches Ergebnis dazu führt. Man weiß es nicht. Aber es sind sich irgendwie, so scheint es mir, alle einig, die wissen, wie die Erde entstanden ist, wie das Weltall entstanden ist, ab welchem Jahr, man sagt sogar genau, in 4,3 Milliarden Jahren, da kam halt die Erde, 2,7 Milliarden Jahren, dann kamen die Vulkane. Man kann auf das Jahr genau irgendwie sagen, wo was entstanden ist. Heute haben wir Probleme, über die allerkleinsten Dinge uns einig zu werden in der Wissenschaft. Aber dann will man mir erzählen, die wissen ganz genau, was damals passiert ist. Und so ausnahmslos, die wissen das. Und wenn du dann sagst, woher wisst ihr das, wirst du halt dargestellt, ach, dieser Hinterwäldler lebt noch im Mittelalter, glaubt, dass Gott alles gemacht hat. Da kommt keine Erklärung. Am Anfang heißt es immer bei ihnen, nehmen wir mal an. Ne? Nehmen wir mal an, es ist eine Annahme. Und auf diese Annahme kommen die ganzen Argumente und am Schluss heißt es, das ist so. Die Bibel sagt, der Mensch, für ihn ist es unmöglich, das Werk Gottes zu begreifen, sowohl den Anfang als auch das Ende. Es ist nicht möglich für den Menschen. Und ich kann es wirklich für mich persönlich sagen, es ist wirklich unmöglich. Obwohl ich ein gläubiger Mann bin, ich glaube das, was in der Bibel steht, vom ersten bis zum letzten Buchstaben, und ich begreife es nicht. Gott ist zu hoch. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Was will die Bibel hier sagen? Wie viele Stunden hat ein Tag? 24 Stunden. Haben wir heute auch Abend und Morgen? Bis heute, oder? Hat sich nicht geändert. Und wir rechnen ja eigentlich immer von morgen auf morgen einen Tag. Die Bibel, oder ich sage es mal, das Volk Israel hat immer von Abend auf Abend gerechnet oder von Abend auf morgen, dass man da den nächsten Tag zählen konnte. Deswegen fängt auch der Sabbat ja Freitagabend an, ja, und endet dann ja wieder am Abend. Was sagt die Bibel hier? Es gibt ja die tollen Theorien, das ist alles vielleicht gar nicht so gemeint, dass es wirklich 6 Tage war. Ja? Vielleicht sind es wirklich Millionen von Jahren, Milliarden von Jahren gewesen, die Gott da einfach durch evolutionische Mittel des Diesseits gegründet hat. Ich möchte jetzt nicht nochmal den Evolutionsunterricht da mal wiederholen. Ich habe ja darüber mal einen kleinen Vortrag gehalten. Mir ist es aber wichtig, dass wir kurz auf diesen Gedanken eingehen. Wenn wir leugnen, dass das hier 6 Tage waren, so kann ich euch sagen, wir können die Bibel nehmen und sie in den Müll schmeißen. Warum? Gehen wir mal einfach von dem Logischen aus. Wer eine Bibel dabei hat, kann mit aufschlagen, 2. Mose 20. Da sind ja die 10 Gebote. Und das 4. Gebot, das ist ja das berühmte Sabbatgebot. Und der Sabbat, das bedeutet ja, am Samstag, an diesem einen Tag, sollte man ruhen. Das Vieh, die Familie, sogar der Knecht, alle sollen an diesem Tag ruhen. Warum? Gott sagt, 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. 2. Mose 20, Vers 9. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Und dann heißt es, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und geheiligt. Die Begründung für das Gebot bei den 10 Geboten ist, weil Gott 6 Tage gearbeitet hat und am 7. geruht hat, die Analogie zu uns, darum sollen auch wir 6 Tage arbeiten und am 7. Tag ruhen. Wenn das also nicht wirklich 6 Tage gewesen sind, was ist das für eine Erklärung in 2. Mose 20? Ergibt das Sinn? Wozu diese Analogie? Eigentlich überhaupt nicht, oder? Anscheinend sind es doch 6 Milliarden Jahre, nicht 6 Tage. Zum einen möchte ich es auch kurz darliefern. Als Gott diese Erde erschaffen hat, war sie gut? Lesen wir nach jedem Tag, ne? Und es war gut. Beim 6. Tag, wo alle da waren, auch wir, ja? Es war sehr gut. Kein Makel. Wann kam der Tod zur Welt? Ein Sündfall. Da kam Krieg, Terror, Tod, Krankheiten. Die Konsequenzen für das, was wir getan haben. Okay? Die Menschheit. Wenn wir nur sagen, Gott hat durch Evolution geschaffen, was sagt man dann eigentlich? Der Tod ist also nicht die Ursache des Menschen, sondern Gott hat von Anfang an auch den Tod geschaffen. Die Dornen und die Disteln, die Krankheiten. Nicht der Mensch ist also verantwortlich, sondern der Herr. Das ist für mich schon keine Irrlehre mehr, das ist Gotteslästerung. Gott hat alles sehr gut geschaffen. Wenn wir die ersten Kapitel leugnen, implizieren wir Gott, dass er von Anfang an eine schlechte Schöpfung gemacht hat. Will man das? Des Weiteren können wir auch weiter nachdenken. Wenn die ersten 2 Kapitel nicht stimmen, wortwörtlich, dann gab es logischerweise nicht Adam und Eva, oder? 3. Kapitel. Auf wen beruft sich Paulus im Römerbrief, wenn er sagt, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch den anderen kam der Segen durch die Welt? Was redet da Paulus? Es gab nicht den einen Adam, von dem die Sünde in die Welt gekommen ist. Die war doch schon immer da. Der Tod war doch schon immer da. Gab es Kain und Abel? Wenn es Adam und Eva nicht gab, wieso soll es Kain und Abel geben? Gab es Seth, der nächste Sohn von Adam und Eva, auf den Lukas sich beruft in Lukas 3 bei der Genealogie von Jesus Christus? Den gab es natürlich dann auch nicht. Ihr versteht, nehmen wir die ersten Kapitel der Bibel nicht ernst, verdrehen wir diese Tatsachen, dann können wir es überhaupt sein lassen. Dann lass uns wirklich, wie es geschrieben steht, essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wir können uns dann auf nichts mehr verlassen. Einfach nur, dass wir die ersten 2 Kapitel nicht ernst nehmen. Dass Gott wirklich in 6 Tagen eine perfekte Welt geschaffen hat, die sehr gut war. Da es in diesen Abschnitten um sehr viel geht, ja, sowohl von der Wissenschaft gesehen, auch ich will es auch so sagen, von der Verteidigung unseres Glaubens. Mir ist es besonders wichtig, auch in dieser Predigt euch zu zeigen, dass auch bei diesen Stellen ganz am Anfang es auch ums Evangelium geht. Da ist Evangelium drin. Einfach, dass wir das mal wissen. Wie können wir in 1. Mose das Evangelium sehen? Schon in den ersten Kapiteln. Schaut mal, wir haben ja gelesen, 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Ja? Paulus bezieht sich darauf, wir können mal aufschlagen, in 2. Korinther 4. Er macht eine Anwendung aus 1. Mose, aus genau diesen Sätzen. 2. Korinther 4, ab Vers 5. Es geht halt um Vers 6, aber für den Zusammenhang lesen wir Vers 5. Vers 5 und 6, 2. Korinther 4, 5 und 6. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Und selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Und dann heißt es, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Paulus bezieht sich auf diese ersten Verse und sagt, schaut mal, damals gab es nur Finsternis. wüst und leer. Und Gott sprach aus dem Finsternis, es soll Licht kommen. Und genauso wie damals Gott zu dieser Finsternis gesagt hat, Licht soll hervorströmen, genauso kam Licht in unserem Herzen, dass wir dem Angesicht Jesu Christi ähnlich werden. Paulus nimmt einen Bezug und sagt, schaut mal Leute, die ersten Sätze, da lesen wir schon, was Gott eigentlich auch meint in Bezug zu uns, was Finsternis und Licht bedeutet. Schaut mal, es heißt ja ganz am Anfang, die Erde war wüst und leer. Im Hebräischen steht ja Tohu Wavohu. Ja, ich weiß nicht, habt ihr wahrscheinlich auch in den Fußnoten mit drin. Da steht Tohu Wavohu. Wüst und leer, einfach nutzlos. Schon mal in der Wüste gewesen? Eigentlich heute, wenn wir in die Wüste gehen, die große Masse ist natürlich tot und leer. Aber es gibt immer noch so ein paar Pflanzen und es gibt immer noch ein paar Tiere, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß, ja, wie in den Wäldern. Aber die Bibel sagt, wüst und leer. Keine Früchte, kein Leben, kein gar nichts. Okay? Und Gott hat aus dieser Finsternis, aus dieser fruchtleeren Wüste Licht hervorströmen lassen. Liebe Geschwister, wie viel Tohu Wavohu war in unserem Leben, bevor Gott zu uns gekommen ist? Wie viel Finsternis lag auf unserem Herzen, wo die Bibel sagt in Epheser 2, wir waren tot in unseren Sünden, wir waren verstockt in unseren Augen, wir waren ungehorsam und dienten dem Satan, dem Engel dieser Finsternis. Wir waren einfach fruchtleer für Gott, eine Wüste, da war nichts. Und als Gott gesprochen hat, obwohl du eine Wüste bist, fruchtleer, da ist nichts, Licht soll hervorströmen. War das nicht so bei uns? Ich kann es für mein Leben sagen, als ich ungläubig war, das war ich 20 Jahre in meinem Leben, ich schäme mich heute dafür, wie ich gelebt habe, wie ich in Finsternis gewandelt bin und wie blind ich auch war. Und so wie Paulus sagt in Römer 6, die Frucht bei mir, die hat gefehlt, da war nichts. Aber als der Herr Jesus kam und das Licht des Evangeliums mein Herz beleuchtete, ich will es mal betonen, das hat Gott gemacht. Der Herr kam zu mir. Der Herr kommt zu uns, der Geist Gottes überführt uns. Und wenn wir dazu ein Ja finden, dann strömt Licht hindurch. Es heißt in Hebräer 10, Vers 32, denkt an den Tagen, als ihr erleuchtet wurdet. An dem Tag, wo Gott zu uns geredet hat, und wir ein Ja gefunden haben für die Nachfolge, wurden wir erleuchtet. Wir wandeln nicht mehr in dieser Finsternis. Wir sind nicht mehr blind. Uns wurden die Augen aufgetan. Wie der Blinde gesagt hat in Johannes 9, eins weiß ich war blind, aber jetzt sehe ich. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wandelt nicht in der Finsternis dieser Welt. Gott hat gesagt, durch diese Finsternis hindurch, es werde Licht und es wurde Licht. Ich finde es auch interessant, wie es heißt, es steht ja geschrieben, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. In dem ganzen Zusammenhang in 1. Mose 1 und 2, es geht ja um die Schöpfung. Ja? Die sichtbare Schöpfung von Himmel und Erde und das All und alles, was wir sehen können. Also das Diesseits. Vom Jenseits, interessanterweise, wird nicht geredet. Denn bevor die Erde war, Zeit und Raum, also diesseits, gab es ja davor schon die geistliche Welt. Gott hat ja schon existiert. Und die Engel waren auch schon da. Die Bibel redet jetzt einfach hier nur vom diesseits, nicht vom Jenseits. Und als es um die diesseitige Schöpfung geht, interessanterweise, der Geist Gottes, der schwebte über dem Wasser. Warum schwebte er nicht im All? Warum war er nicht vor Gottes Thron nach Offenbarung 5? Warum schwebte er über dem Wasser? Was hat das zu bedeuten? Warum schwebte der Geist Gottes, der Gott selber ist, über dem Wasser und daraus entstand dann die Schöpfung? Wo finden wir sowas? Auch im Neuen Testament, wo es um neue Schöpfung geht, wo Geist und Wasser in Verbindung stehen. Da hat einer mal einen gefragt, Wie kann ich aus Neuem geboren werden? Wie werde ich eine neue Schöpfung? Wie soll ich nochmal in den Leib meiner Mutter reingehen? Und der Herr hat gesagt, wer nicht aus Wasser und Geist, wer nicht eine neue Schöpfung wird, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Der kann dahin nicht eingehen. Als wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen und wir uns taufen ließen, kam der Geist in diese Materie hinein und wir wurden eine neue Schöpfung nach Galater 3,27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus Jesus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Die Bibel beschreibt ja eine Tatsache, die auch im Neuen Testament jedes Mal erwähnt wird. Durch Wasser und Geist, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Des Weiteren lesen wir, Gott schied Licht und Finsternis. Er hat eine Trennung gemacht. Das Licht und die Finsternis, die haben sich nicht vermischt. Sie blieben getrennt. Und es wurde ja nochmal wiederholt. Ne? Wir haben ja gelesen in Vers 18, und den Tag und die Nacht beherrschen Licht und Finsternis, damit sie sich scheiden. Vers 18. Es wird nochmal wiederholt. Gott schied Licht und er schied die Finsternis. Was hat denn das zu bedeuten? Wir sind eine neue Schöpfung. Gott sprach in unser Leben, dass Licht reinkommt. Wir wurden durch die Taufe eine neue Schöpfung, durch den Heiligen Geist, der in Zusammenarbeit damit arbeitet. Und darauf aufbauend wird es geschehen. Und das Interessante ist, es bleibt geschehen. Und Gott will es geschehen behalten. Gott sagt, wehe denen, die zu Finsternis Licht sagen. Und zu Licht Finsternis. Das soll getrennt werden von dem einen. Das darf sich nicht vermischen. In 1. Johannes wird uns gesagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft mit seinem Blut. Wenn wir aber in der Finsternis wandeln, wenn wir uns einander hassen und beißen und meiden, so sind wir im Tod. Da können wir noch so viel gute Werke tun. Wenn wir einander verabscheuen und meinen, das irgendwie aufzuwiegen, dann vermischen wir das, Licht und Finsternis. Das funktioniert nicht. Wir können nicht auf beiden Hochzeiten tanzen. Das geht nicht. Entweder entscheiden wir uns voll und ganz, im Licht zu sein oder auch in der Finsternis. Eine Vermischung funktioniert nicht. In 3. Mose wird uns ja das Gesetz erklärt, eigentlich schon auch im 2. Mose. Und da sind bestimmte Satzungen. Und Gott hat gesagt in 3. Mose 10,10, damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Das wird den Rabbinern bzw. Aaron und seinen Söhnen gesagt, den Priestern, dass sie auch das Volk lehren, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen rein und unrein, zwischen heilig und unheilig. Und das soll bleiben. Wenn Gott in unser Leben gekommen ist und Licht hervorströmen ließ, muss uns auch immer bewusst sein, auch bewusst in diesem Licht zu wandeln. Das ist ein ständiger Prozess und die Bibel sagt dazu, Heiligung. Und wir sollen heilig bleiben und nichts miteinander vermischen. In 2. Korinther 5,17 heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Gott hat diese Erde erschaffen und wir Menschen mit dem Sündenfall haben sie verdorben. Was passiert, wenn der Herr Jesus wiederkommt? Bleibt die Erde so, wie sie ist? Mit Krankheit, mit Verbrechen? Bleibt sie so, wie sie ist? Was passiert dann? Er wird sein Reich aufrichten. Und was beschreibt die Bibel? Sie werden Gesegnete sein. Gott, der Herr, wird mitten unter ihnen wohnen. Er wird Gerechtigkeit hervorströmen lassen. Die ganzen Völker nach Jesaja 2 werden kommen und werden diese neue Schöpfung sehen, wie gewaltig sie ist. Diese Schöpfung, die der Herr so gnädig uns gegeben hat, die haben wir verdorben. Und Gott wird sie neu machen. Als wir so verdorben waren in dieser alten Schöpfung, nach dem System dieser Welt, ist Gott gekommen und hat gesagt, darum, wenn du in mir bist, du bist eine neue Schöpfung. Das alles Alte, was du in deinem Leben getan hast, das ist vorbei. Es ist alles neu geworden. Und ich will darauf mal betonen, ich weiß, dass wir unsere Verantwortung haben, bei unserer Bekehrung, bei unserer Nachfolge, bis ans Ende. Ist alles richtig. Nur die Bibel sagt eine wichtige Tatsache. Ohne Gott funktioniert alles nicht. Er ist der Initiator, er ist derjenige, der sagt, es komme Licht. Er ist derjenige, der sagt, und wir scheiden das Licht von der Finsternis. Er ist derjenige, der seinen Geist sendet, damit er uns überführt. Über alle Maßen hinaus ist Gott derjenige, der eine neue Schöpfung schafft, der uns reinigt, der durch uns Frucht bringen will. Und das bis ans Ende. Niemand war an dieser Schöpfung beteiligt. Wir haben Gott nicht geholfen. Steht ja geschrieben, wer war sein Ratgeber? Niemand. Er stand in der Ewigkeit, er streckte seine Hand aus im Nichts und sprach, und es werde. Wir haben nichts dafür geleistet, dass Gott uns geliebt hat, dass er uns diese Schöpfung gegeben hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Das ist Gott, liebe Geschwister. Das sind die ersten Kapitel aus 1. Mose. Das hat Gott gemacht. Ich lese nochmal die Verse 26 bis 27. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Erde, über die Vögel des Himmels, über das Vieh. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Interessant ist, Gott hat nicht gesagt, die Engel sollen mir ähnlich sein, oder? Die Engel, wie die Bibel es beschreibt, sind doch weitaus mächtiger und weiser als wir, oder? Ich bin davon überzeugt, selbst wenn alle, wie viel sind wir jetzt, 8 Milliarden Menschen? 7 Milliarden? Ja, 7, 8 Milliarden. Wenn wir uns alle versammeln würden gegen den Erzengel Michael, hätten wir eine Chance? Eigentlich nicht, oder? Gott hat nicht gesagt, die Engel sollen mir ähnlicher werden. Du und ich. Der Mensch. Ist uns das bewusst? Kein Geschöpf in diesem Universum kann sagen, ich bin im Bild Gottes geschaffen. Das kann niemand behaupten, außer wir. Und wir selber, wir begreifen das oft nicht, dass dein Partner neben dir, dein Nachbar, er ist im Bild Gottes geschaffen. Einfach, dass wir uns das mal bewusst werden. Ich will auch noch was weiteres betonen. Wenn ihr mal gemerkt habt, bei den Tieren, bei den Vögeln, bei all diesen Sachen, Gott sprach, ja, und es wurde. Die Tiere. Wie war es bei uns? Gott bildete. Was heißt denn das? Er nahm ja Erde. Er ging in die Erde, nahm mit seinen Händen und formte. Wir wurden anders geschaffen wie die Tiere. Da sprach einfach Gott. Aber in dieser absoluten Besonderheit nahm er seine Hände, er nahm die Materie und formte. Und in seinem Bild wurden wir geschaffen. Ist uns das bewusst? Des Weiteren muss man sich einfach nur fragen, als Gott gesagt hat, in seinem Bild, ihm ähnlich, meint er nur das Äußere oder meint er irgendwie diese Dreiteilung wie Trinität, Körper, Geist und Seele? Meinte er nur das? Denn alle Dinge dienen zum Besten für die, die Gott lieben, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die, die er zuvor erkannt hat, die hat er auch ausgewählt, seinem Sohn gleichgestaltet zu werden. Wozu sind wir Gott ähnlich berufen? Damit wir so leben, wie wir wollen? Schlimmer noch, dass wir in Sünde leben, wie nach der Weise dieser Welt? Gott wollte Menschen schaffen nach freiem Willen, die sich dazu entschließen, seinen Charakter anzunehmen, seine Eigenschaften. Wenn Gott gütig ist, dann wollte er doch, dass der Mensch genauso gütig ist. Wenn Gott Verantwortungsbewusstsein hat, dann wollte Gott doch, dass auch wir es haben. wenn Gott Empathie hat, dann möchte er doch, dass wir es auch haben. Andere hat heute gesagt mit der Ukraine, dass wir den Menschen helfen, dass wir uns darüber im Klaren sind, können wir ihnen helfen. Warum hat andere das gesagt? Warum lechzen wir als Christen eigentlich dazu? Der Herr hat gesagt, ihr wart gastfreundlich zu mir. Ihr habt mir Essen und Trinken gegeben. Ihr habt mich bekleidet. Denn das, was ihr meinem geringsten Bruder getan habt, das habt ihr mir getan. Der Herr möchte, dass wir ihm ähnlich sind. Nicht einfach nur, dass wir uns von den Engeln unterscheiden oder von den Tieren. Wir sollen seinem Charakter ähneln, seiner Einstellung, seiner Herzensgüte. Dazu hat er den Menschen geschaffen. Menschen, die ihm ähnlich sind. Sind wir uns dessen im Klaren? Der Herr Jesus hat uns nicht dazu berufen und hat nicht sein Leben dafür gegeben, dass wir weiter so sind wie diese Welt, sondern dass wir eine neue Schöpfung sind. Und dass wir diesem Ziel, das wir in der ersten Seite der Bibel lesen, Gott ähnlicher zu werden, dass wir nach 6000 Jahren wieder zurückkehren und sagen, Gott hatte das mit uns vor. Lasst uns dahin zurückgehen, zu diesem Plan. Vergessen wir, was dahinter liegt. Wir gehen wieder zurück und wollen Gott ähnlicher werden. Nach seinem Charakter, nach seinem Herzen. Ist das hier nicht Evangelium? Dass Gott eine neue Schöpfung kreiert, neue Menschen, die ihm ähnlich sind. Eigentlich könnte man sagen, Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben, damit er dadurch viele Söhne gewinnt. Gott hat seinen Sohn gegeben, damit er dadurch viele Töchter gewinnt. Das hat Gott getan. Und ich will es betonen, er musste das nicht tun. Und das ist auch mein letzter Gedanke. Wir sehen diese Schöpfung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr an Ostfriesland so gewöhnt. Ja? Ich bin ein ziemlicher Naturfreak. Die Flitterwochen, okay, wir hatten damals nicht so viel Geld auch, aber die Flitterwochen, wo meine Frau und ich waren, wir waren in den Bergen in Österreich. Wir lagen nicht einfach irgendwo am Strand und haben gebrutzelt, sondern ich liebe die Berge. Ich liebe es zu wandern. Wir waren fast jeden Tag wandern, oder? Also für mich persönlich, wenn ich diese Welt sehe, wir singen ja oft dieses Lied, dieses Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Ne? Da wird ja die Schöpfung Gottes gepriesen. Ich brauche das gar nicht zu singen. Mir reicht es, wenn ich einfach nur diese Bilder sehe. Ich schaue mir so gerne Naturdokus an, weil ich einfach es liebe, das zu betrachten. Ich denke dann immer, ich muss wirklich auswandern. Ne? Ich habe André letztens noch gesagt, ich habe eine Doku gesehen über Sibirien. Sibirien denken wir oft so kalt, ne? Da will keiner hin. Aber es gibt Orte in Sibirien, ich habe gedacht, wenn das auf dieser Welt ist und da leben Menschen, dann lebe ich in einem Gefängnis. Das kann nicht sein, dass es so schön ist. Das ist nicht möglich. Ich habe schon darüber gedacht, da gibt es so bestimmt deutsche Siedlungen und ich weiß nicht was alles. Ich will dahin, ich kann es hier nicht aushalten, obwohl es hier geht. Es ist doch auch schön hier. Und für mich ist einfach, wenn ich das alles sehe und dann denke ich mir immer, das ist eine gefallene Welt. Ich kann nachts nicht schlafen vor der Schönheit und das ist eine gefallene Schöpfung. Mit Dornen, mit Disteln. Leute, wie sah die Welt davor aus? Wenn ich schon diese gefallene Schöpfung preise, was hat Gott ganz am Anfang geschaffen? Und was wird im tausendjährigen Reich sein? Und auch in der Ewigkeit, wenn ich jetzt schon total durchdrehe. Ich möchte auf etwas hinaus. Leute, Gott wusste doch, dass wir in Ungehorsam sein werden. Er wusste es doch. Er wusste, wenn ich diesen Baum dahinsetze und ich sage, bitte nicht, alles andere ja, nur das nicht, hört nicht auf den Teufel. Er wusste, wir machen das. Und er hat trotzdem diese Schöpfung geschaffen. Er hat uns trotzdem Gesundheit gegeben. Die Luft zum Atmen, das Wasser zum Trinken. All diese Dinge hat er trotzdem gemacht mit dem Wissen, die werden sowieso undankbar sein. Die werden es nicht annehmen. Er wusste, dass wenn der Sündenfall kommt, dass die Masse der Menschen die zweite Chance, das Evangelium, nicht annehmen wird. Das hat er gewusst. Und er hat gesagt, und trotzdem werde ich hingehen. Ich werde trotzdem an Golgatha gehen. Und mein Blut wird vergossen werden. Ich werde es trotzdem tun. Allein für die, die es annehmen. Sie sind es wert. Leute, war Gott uns etwas schuldig, dass er diese Welt geschaffen hat? War Gott uns etwas schuldig, dass er, obwohl wir gegen ihn waren, diese gefallene Schöpfung trotzdem so ein Paradies in unseren Augen ist? Wisst ihr, die Bibel sagt, Gott hat uns zuerst geliebt. Und ja, ich sehe das, wenn ich schon die erste Seite der Bibel aufschlage. Gott hat uns wirklich zuerst geliebt. Er hat uns einfach so diese wunderschöne Welt geschenkt. Einfach so. Wisst ihr, wir haben die Offenbarung, sind ja durchgegangen. Und bei der Offenbarung durfte ich ja das fünfte Kapitel durfte ich ja auslegen mit den 24 Ältesten. Erkauft aus allen Nationen und Sprachen. Ja? Ihr müsst euch mal vorstellen, als diese 24 Ältesten, Kapitel 5, die sehen Gott, okay? Die sehen Gott auf dem Thron sitzen. Sie beugen ihre Knie und werfen ihre Kronen vor ihm hin, okay? Und für was sagen sie Danke? Herr, du bist Gott, der Allmächtige. Und wir danken dir, dass du all diese Dinge geschaffen hast. Denn durch deinen Willen sind und wurden sie geschaffen. Leute, die Frauen und Männer, die jetzt Gott sehen oben, die ganzen Märtyrer, alle Christen vor uns, die Gott sehen, das allererste Gebet, was wir lesen, wenn Leute vor Gottes Thron sind, sie knien sich hin und danken ihm für diese Schöpfung. Und sagen, durch deinen Willen ist alles geschaffen und wir danken dir dafür. Wir hier, wir sind nicht in dieser Nähe zu Gott. Wir sind nicht am Thron Gottes und ich will es mal so salopp ausdrücken, wir spucken auf diese Schöpfung. Für uns ist es selbstverständlich. Es ist für uns total selbstverständlich, dass diese Welt so wunderschön ist, obwohl sie verdorben ist. Dass Gott uns all das geschenkt hat, auch wenn die Masse der Menschheit gegen ihn ist. Für uns ist es selbstverständlich geworden. Und die im Himmel, die schon die Ewigkeit da oben sind, sie danken Gott dafür, für das, was sie jetzt verlassen haben. Diese ersten zwei Kapitel, dafür danken die 24 Ältesten im letzten Buch der Bibel. Sie denken ganz am Anfang wieder zurück und sagen, selbst dieser Anfang, dafür wollen wir dich loben und preisen. Denn nur durch deinen Willen, nur weil du es wolltest, sind und wurden diese Dinge geschaffen. Ich persönlich, ich möchte das nicht als Selbstverständlichkeit sehen. All die Dinge, die Gott uns gibt. Das weitere Gebet von den Ältesten ist, dass sie das Lamm anbeten. Denn durch dein Blut hast du uns erkauft, aus allen Stämmen, Sprachen und Nationen. Nicht nur, dass Gott uns so geliebt hat mit dieser Schöpfung, er ist in diese Schöpfung eingetreten. Und war bereit, sich von seiner eigenen Schöpfung umbringen zu lassen. Das ist doch nicht selbstverständlich. Und wehe uns, wenn wir eines Tages aufstehen und diese Dinge als selbstverständlich nehmen, die Gott für uns getan hat. In keinster Weise. Ich will es so ausdrücken. Wir sind ihm doch alle schuldig. Ich habe mir mal die Frage gestellt. Allein schon, wenn ich weiß, was Gott uns alles gegeben hat. Was wollen wir ihm zurückgeben? Was würdest du einem Milliardär schenken? Der hat doch alles. Stell mal vor, du wirst eingeladen, Geburtstag Bill Gates. Bitte Geschenk mitbringen. Was fehlt ihm? Was kann er nicht ohne mich haben? Noch viel mehr ist es bei Jesus Christus. Wie sollen wir das aufwiegen? Was er uns gegeben hat von Anfang an, wie sollen wir das machen? Es ist nicht möglich. Aber Gott sagt, was er dafür von uns haben will. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und wandle in meinen Wegen. Wir können es nicht zurückzahlen. Aber wir können Gott in Gehorsam, in unserer Dankbarkeit, ihm die Ehre erweisen, dass wir unser Herz ihm geben. Gott ist uns nichts schuldig, wir sind ihm aber alles schuldig. Darum sagt auch die Bibel: Geliebte, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, so sind es auch wir schuldig, einander zu lieben. Amen.